Du hattest ja eben schon mal das Beispiel vom Herr der Ringe, wo einem das besonders weh tut, wenn Frodo Gewalt erfährt. Und ich weiß noch, als ich das mit 11 oder so gelesen habe, dass die gewaltsamste Szene, die mir am krassesten in Erinnerung geblieben ist, jetzt Spoiler für ein uraltes Buch, ihr habt, kennt es wahrscheinlich alle, wo Gollum am Ende Frodo den Finger abbeißt. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie dieser Schreck so in mich einfährt. Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap-Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über das Thema Gewalt in der Fantastik und die Frage, ob es eine unvermeidliche Genre-Konvention ist. Und unser Medienthema ist der Roman Waterbridge.
Wir haben ein paar kleine Themen vom Thema, weil es ist ja Januar und da sind wir noch alle voll im Wintermodus. Tatsächlich haben aber Christian und ich am 17.01. eine Signierstunde in der Aachener Meierschen. Signieren wir von 12 bis 14 Uhr. Die Icebound Kingdom. Könnt bestimmt auch andere Bücher mitbringen, wenn ihr in der Nähe seid. Genau, und sonst haben wir noch ein bisschen Kram auf dem Patreon. Wir hatten, bevor die Icebound Kingdom rausgekommen ist, die drei DSA-Kurzgeschichten, haben wir ja kurz in der Romantasy-Folge auch drüber geredet, über Yolande und den dunklen Fürsten, freigeschaltet ohne Paywall, dass man sich die also durchlesen kann. Das heißt, falls ihr die Icebound Kingdom gelesen habt und euch fragt, wo denn die Ursprünge sind, könnt ihr also auf unserem Patreon alle drei Geschichten lesen. Die sind auch sehr kurz, geht schnell, die sind lustig. Genau. Dann haben Christian und ich uns in den Herbstferien ans Eiselmeer zurückgezogen, in der Absicht, Kurzgeschichten zu schreiben. Und da wir das getan haben, das sollen Kurzgeschichten sein, die miteinander so interagieren und wo Charaktere mehrmals vorkommen und sowas. Wir haben beide eine geschrieben, wo dann halt so Parallelen und Verknüpfungen sind und sowas. Und Christians Kurzgeschichte Eidgebunden ist schon im Dezember erschienen auf dem Patreon und meine jetzt im Januar. Da ich das aber im Dezember jetzt aufnehme, weiß ich noch nicht, wie sie heißt. Sie hat nämlich noch keinen Titel. Aber ihr findet sie jetzt auf jeden Fall mit einem Titel schon auf Patreon, weil Podcasts immer Zeitreisen sind.
Ja, und ich glaube, das war es auch schon, ne? Für den Themen vom Thema.
Dass Queerwelten erschienen ist, wisst ihr ja schon. Wir haben eine Live-Folge gemacht.
Richtig, richtig. Man kann es natürlich weiterkaufen und weiter rezensieren. Da freuen wir uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Texte schickt für Queerwelten, damit wir auch die nächsten Aufgaben voll kriegen.
Oh ja, weil das planen wir ja jetzt auch schon.
Zum Jahresanfang der Reminder, wenn ihr irgendwie vielleicht auch vorgenommen habt, mir Kurzgeschichten zu schreiben, dann schickt sie uns. Das heißt, wir können jetzt auch sofort zum Thema kommen und vielleicht kurz erzählen, wieso es dazu kommt, dass wir diese Folge machen.
Also A, weil es ein wahnsinnig spannendes Thema ist.
Aber manchmal muss man uns auf spannende Themen ja auch so ein bisschen stoßen.
Genau, das ist B, das ist passiert.
Es gab auf dem BookCon 2025 ein Panel zum Thema utopische und pazifistische Fantastik. Die Panelistin, die Nicole Lieger, hatte auch per E-Mail bei uns im Podcast angefragt und gesagt, sie denkt über dieses Thema nach und was wir so dazu denken. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, okay, was wir dazu denken, könnten wir einfach in einer Podcast-Folge mal erzählen.
Ich war auch leider nicht bei dem Panel dabei, weil das vormittags stattfand und ich konnte aus persönlichen Gründen erst kurz nach Mittag da sein und deswegen habe ich das leider verpasst.
Ich glaube, dass wir da vielleicht auch nicht komplett auf einer Meinung uns befinden oder also das ist ja auch okay, glaube ich. Das aber jetzt, genau, haben wir gedacht, okay, super, das haben wir eh noch keine Folge mal gemacht und das würde sich eigentlich total anbieten.
Genau, weil wir uns natürlich der Tatsache bewusst sind, dass sich Fantastik schon so, also auch das, ich finde, Fantastik als Genre, ich finde, da gibt es eigentlich nur noch, ich würde so sagen, Krimi-Thriller, wo sich noch so ein ähnliches Gewaltlevel irgendwie findet. Also das Genre an sich befindet sich ja schon in so einem Spannungsfeld zwischen auch dieses, was macht Gewalt ausüben und Gewalt erleiden mit Menschen. Also das ist ja schon auch eine Frage, die sich die Fantastik auch stellt. Und es ist aber dann trotzdem meistens das Mittel der Wahl, weil es halt auch so irgendwie ne Action und Spannung und da gehen wir jetzt im Folgenden noch stärker drauf ein, irgendwie, dass es ganz oft das dramaturgische Mittel der Wahl ist. Und gleichzeitig aber halt diese Frage im Raum steht, was macht das eigentlich mit Leuten?
Ja, und auch finde ich, also gerade in der Fantastik ja immer, bei wem ist es schlimm, wenn Gewalt passiert? Also warum sind wir bei Herr der Ringe schockiert, wenn Frodo die Klinge vom Nazgul in die Schulter bekommt, aber die gefühlt 1 Million Orks, die weggemesselt werden, sind uns dann doch eher egal. Also über Tolkien und die Orks haben wir schon drüber geredet, gibt es Queerwelten 1 und 2 auch einen guten Artikel zum Thema Orks und der Rassismus, der da dahinter steckt. Können wir auch nochmal verlinken, aber es führt jetzt hier zu weit und hatten wir auch alles schon. Aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie, ist immer so ein bisschen die Frage, ne, wer ist, bei wem ist das schlimm und spannend und wir fiebern mit, wenn die Person verletzt wird und bei wem ist es einfach so, ja, okay, irgendwie dieses Schwertfutter ist jetzt vom Helden weggemetzelt worden, who cares, so.
Naja, voll. Und auch so, wer übt Gewalt aus und von wem wird so erwartet, dass er, sage ich jetzt bewusst, er es wegsteckt und bei wem wird erwartet, dass sie quasi Trauma davon trägt. Ich habe jetzt die Pronomen bewusst gewählt. Ne? Also das ist nicht immer der Fall. Es gibt natürlich auch genau viele Geschichten, glaube ich, auch über männliche Kämpfercharaktere, die dann trotzdem irgendwie das war das erste Mal, dass ich jemanden umgebracht habe oder sowas. Ne? Dass das natürlich irgendwie dann schon auch dass da viel erzählt wird über Schuld und über Trauma und sowas. Aber es ist doch meistens so, dass diese Gewalt häufig so ist, dass die, von denen man die Traumata erwartet, sind dann oft Frauen und die, von denen man erwartet, dass sie die Gewalt, ja, dass das so ein Teil ihres Lebens ist, sind dann oft Männer. Wie alles ein Gender-Thema. Deswegen heißen wir ja Genderswort.
Das ist nicht der Grund, warum wir es machen. Aber vielleicht weiß das einfach niemand mehr, warum wir es machen. Und apropos Erwartungen und die auch mit Gender zu tun haben, Noah Stoffers hatte neulich ein schönes Instagram-Video, wo es um Kampf- und Sexszenen ging und was sie miteinander zu tun haben.
Oh ja.
Das können wir auch verlinken. Also muss jetzt vermutlich leider bei Instagram einen Account haben, um es zu sehen, aber wir verlinken es trotzdem mal. Also Noah sagt ja im Prinzip, ja, es gibt halt diese Ähnlichkeiten, ne? Das ist halt irgendwie Körperteile, die irgendwie miteinander sortiert werden müssen. Und sich in beiden Fällen irgendwie kommt es mal zu Körperkontakt und man muss beim Schreiben irgendwie drüber nachdenken, wie man das jetzt gut und realistisch darstellt oder ob das überhaupt so funktioniert und so. Mhm. Und vorher hat man meistens so einen Spannungsaufbau. Und
es ist auch oft ähnlich unrealistisch. Also eines meiner Pet-Peeves ist ja auch unrealistische Kampfszenen. Und ich finde, Sexszenen sind eigentlich auch in genau demselben Maße irgendwie so, dass ich oft denke, oh Mann, das funktioniert doch gar nicht so.
Ja. Und Noah hat dann auch noch gesagt, dass es irgendwie, also wir haben ja gerade diese ganzen Debatten, ne, mit wie viel, also diese Angaben auf Büchern, wie spicy sind sie, also, ne, was, wie viel Sex ist drin und wie explizit ist der dargestellt. Bei Kampfszenen habe ich das noch nie in irgendeiner Weise gesehen. Also so 5 Schwerter oder Schusstoff oder so. Also ich finde, es ist halt oft so, dass irgendwie Fantastik hat ja oft mal einfach so diese Inhaltshinweise, was weiß ich, Gewalt oder bewaffnete Auseinandersetzung oder Schusswaffen oder so. Aber ich finde, dass das Gewaltlevel meistens nicht groß thematisiert wird. Also auch so ein Inhaltshinweis ist, meistens ist halt Gewalt und es kann sehr viel sein und irgendwie auch wie explizit es dargestellt ist, kann sehr verschieden sein. Mhm. Und meistens sind es ja nur so ganz spezielle Formen von Gewalt, die vielleicht mal als Inhaltshinweis als auftauchen, halt irgendwie Folter in Abgrenzung zu Kampf zum Beispiel.
Mhm.
Oder halt sowas wie, okay, da verliert jemand einen Körperteil, das wird dann vielleicht noch irgendwie als Inhaltshinweis nochmal extra geschrieben, aber ich also.
Oder oft, wenn es so Augen halt betrifft oder so, ne? So Sachen, wo man so weiß, das haben viele Leute irgendwie als so ein Line and Veil.
Ja, genau. So Sachen, die Leute, oft viele Leute nicht gut lesen können.
Ich finde auch, dass ich das ganz schlecht irgendwie ich finde es bei Spice auch super schwierig, ne? Da irgendwie zu sagen, das hat 4 Paprikaschoten von 5 oder irgendwie sowas. Ja. Also keine Ahnung, wie man das, da haben wir schon eine Folge zu gemacht.
Genau.
Aber ich finde es auch bei Gewalt total schwierig, weil ich zum Beispiel, du hattest ja eben schon mal das Beispiel vom Herr der Ringe, wo einem das besonders weh tut, wenn Frodo Gewalt erfährt. Und ich weiß noch, als ich das mit 11 oder so gelesen habe, dass die gewaltsamste Szene, die mir am krassesten in Erinnerung geblieben ist, jetzt Spoiler für ein uraltes Buch, ihr kennt es wahrscheinlich alle, wo Gollum am Ende Frodo den Finger abbeißt.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, wie dieser Schreck so in mich einfährt. Und ich so dachte, das kann doch nicht sein. Und dabei ist es ja, also letztendlich, jetzt nach der Lektüre von, ich weiß nicht, aber hunderten Fantasy-Romanen, ja mein Gott, das ist der Ringfinger, weißt du so. Aber dass das von der Art und Weise her, wie das beschrieben war und die Verbindung, die man dann zu Frodo hat und irgendwie war das viel schlimmer als diese ganzen anderen Gewalttaten, die da sonst so in dem Buch passieren. Und das könnte man total schwer, also wie viel Gewaltsternchen wird das dann bekommen? Wie viel
Blutstropfen? Total. Also ich möchte auch keine Gewaltsternchen, also ich möchte auch keine, wie gesagt, ich finde ja diese Spice-Schoten irgendwie albern. Mhm. Ich finde halt, dass es, also Noah meint halt auch, dass es irgendwie in der Rezeption oft verschieden ist und auch wie drüber geredet wird.
Ja, das stimmt voll.
Bei dem, oder beziehungsweise vielleicht war es im Video, vielleicht war es auch in den vielen guten Kommentaren, die es noch gab zu dem Video, dass es halt oft auch so mit gegenderten Erwartungen irgendwie verbunden ist. Also die hat man ja auch schon, glaube ich, gesagt, oh ja, aber du bist ja kein Mann und trotzdem schreibst du so gewalttätige Sachen. Also ich finde, es ist immer auch schon so eine krasse Gender-Komponente mit dabei, die auch so mit den AutorInnen verknüpft wird.
Voll.
Genau, da gehen die Kommentare halt auch in die Richtung, dass wenn der Name, unter dem es erscheint, so weiblich konnotiert ist, dass man dann vielleicht besonders sagen muss, dass es aber hier irgendwie Action und Gewalt ist, weil das nicht automatisch erwartet wird und so.
Mhm.
Aber ich finde halt, es wird ja manchmal so, ne, drüber diskutiert, wie viel Spice habt ihr gerne in euren Büchern und soll ich wirklich das so explizit schreiben oder ist es dann too much? Aber es wird irgendwie nicht so über Kampfszenen diskutiert.
Nee, das stimmt. Mhm.
Also so nach dem Motto, okay, in meiner mittelalterlichen Fantasy gibt es viele Schlachten und die Heldinnen metzeln sich da so durch die Gegner. Ist das eigentlich okay oder wollen das Leute vielleicht nicht lesen? Weil diese Frage stellt sich irgendwie gar nicht, weil das so eine Konvention ist. Also von daher finde ich das schon auch irgendwie tatsächlich spannend, das mal zu hinterfragen.
Ja, ja. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel irgendwann aufgehört habe, also ich habe auch echt wenig Thriller gelesen, aber ich habe irgendwann aufgehört, weil die Form der Gewalt, die ich in Thrillern immer wieder gelesen habe, nicht, ich sage es, meine Form von Gewalt, also ja, die ich quasi in Büchern zu genießen ist schwierig, aber zu genießen bereit war, quasi, die mich unterhalten hat. Also es geht irgendwie auch so ein bisschen um den Unterhaltungsfaktor von Gewalt, leider oft, also ne, in diesen Büchern. Und ich weiß auch von zum Beispiel meiner Schwägerin, die halt sagt, diese Gewalt, die in Thrillern ist, je schlimmer die Frau im Keller angekettet und keine Ahnung, verstümmelt, misshandelt, wie auch immer, wird, desto besser fühlt sie sich unterhalten quasi. Sie liebt diesen ganz harten Scheiß. Uff, ja?
Ja.
Und sie ist halt Religionslehrerin und arbeitet mit Kindern und sowas. Aber das ist halt für sie die Unterhaltung, ne? So, das ist das, was sie fesselt und was sie irgendwie abholt. Und das ist ja auch Fantasie. Also da, ne, mein Gott, wir stehen alle auf unterschiedliche Sachen. Und das war aber genau das, wo ich so gedacht habe, ich glaube, ich kann keine Thriller mehr lesen. Also, weil das war irgendwie gar nicht die Art und Weise, wie ich, also, weißt du, das wiederum holte mich als Gewalt nicht ab. Also dann halt lieber eine schöne Schwertkampf so. Da gibt's halt auch voll die einfach Genre-Konventionen. Ich finde auch in der Fantasy werden schon mal Leute irgendwie irgendwie eingesperrt, misshandelt, gefoltert in dunklen Kellerlöchern jahrelang oder sowas. Das ist da schon auch drin. Aber so grundsätzlich ist die Gewalt in der Fantasy häufig halt so dieses, ja, das, was man sich so ganz offenkundig irgendwie drunter vorstellt. Also irgendwie halt häufig Schnittwaffen, Klingenwaffen stattfindende Auseinandersetzungen oder so.
Ich glaube, viel lebt auch das im Thriller von diesem Tabubruch, dass wir eigentlich, also Thriller spielen ja nicht immer in unserer Welt, ne? Dass wir eigentlich ja in einer Gesellschaft leben, wo Gewalt nicht ausgeübt wird.
Ja.
Außer in, also der Staat hat ein Gewaltmonopol und klar irgendwie, da wird natürlich Gewalt, also ich meine körperliche Gewalt.
Ja,
wir reden gleich noch über andere Formen von Gewalt, aber es ist halt in unserer Gesellschaft, kannst du normalerweise nicht davon ausgehen, wenn du irgendwie jetzt auf die Straße zum Bäcker gehst, dass dir vielleicht da unterwegs einer auf die Fresse haut.
Ja.
So. Und irgendwie, ich finde, ein Thriller erlebt es halt oft davon, dass dann irgendwie diese ProtagonistInnen irgendwie auch diesen Schock haben, dass ihnen jetzt Gewalt angetan hat. Und das macht es irgendwie so besonders schlimm auch zum Lesen.
Das stimmt. Das ist ein Unterschied in der, quasi in der Erzählwelt. Also ganz viele, und das ist ja auch, glaube ich, was, worauf Nicole Lieger in ihrem Panel zum Beispiel oder auch in ihren Texten oder so viel so drauf abzielt, dass die Gewalt in dem Worldbuilding oft so verankert ist. Ne? Also, dass im Fantasy-Worldbuilding es ganz häufig so ist, dass Gewalt in einem viel höheren Maße quasi gesellschaftlich legitimiert ist. Und es da nicht so diesen krassen Kontrast gibt. Ich möchte das jetzt gar nicht, sie kann ja für sich selber sprechen, sie hat ja einen Blog und so. Aber da ist halt so der Punkt, warum machen wir das eigentlich so? Warum schreiben wir keine Fantasy-Welten, in denen der Weltenbau einfach das halt nicht legitimiert, diese Ausübung von Gewalt?
Genau, darüber denken wir jetzt auch noch ein bisschen nach.
Ja, genau.
Ich glaube halt genau, dass in so genau Fantasy-Welten oder auch teilweise auch in der Science-Fiction ist halt ein sehr Action- und gewaltlastiges Setting ist, dass es halt genau durch den Weltenbau weniger überraschend ist und auch Leute sich eher, also auch vielleicht ProtagonistInnen, die noch nicht so viel damit zu tun haben, sich trotzdem relativ schnell ermächtigt sehen, da auch zuzugreifen sozusagen. Ne? Also ich finde, das hat man ja ganz oft, wenn da irgendwie, keine Ahnung, am Anfang des Buches passiert der Hauptfigur was Schlimmes und dann lernt sie selber kämpfen und sich verteidigen und kann dann zurückschlagen. Das ist jetzt natürlich irgendwie, das würde im heutigen Setting eher nicht funktionieren.
Ja, und ich finde, es gibt halt auch dramaturgisch, ich finde, da ist zum Beispiel auch das halt so das Superhelden-Genre auch voll das Beispiel für, dass es dramaturgisch halt oft so diese Gleichsetzung gibt, wenn was actionreich ist, dann ist es auch gewaltsam so, ne? Also ich finde, das ist auch was, wo wir irgendwie auch aus dem Kino und so geprägt sind. Also ich finde, quasi ist auch die Welt der Superhelden ja im Prinzip eine Welt, in der Gewalt zum Worldbuilding gehört, so, weil, ne, die Superhelden sind halt die gegen die Superschurken dann irgendwie Gewalt ausüben. Das ist ja auch was wir einfach ganz viel rezipiert haben und auch so ganz viel irgendwie Actionfilme, Actionserien und sowas. Und da ist es schon auch so, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, wo ein Major Plot Point im Prinzip war, dass die Protagonistin irgendwie halt was rausgefunden hat, was sie tun musste. Sie musste quasi so Ketten von etwas durchschlagen. Es war so im Anfang letzten Drittels oder so von dem Buch und das war irgendwie so eine ganz wichtige Sache. Und dann ist sie da halt hin und hat diese Ketten zerschlagen. Und es war so ein bisschen so, dass die Ketten sich gewehrt haben und sowas, aber jetzt nicht. Sie hat so ein bisschen, musste sie die Zähne zusammenbeißen, die Ketten zerschlagen. Und das hat sie dann gemacht. Und beim Lesen war ich so, hä? Niemand versucht sie daran zu hindern und sie muss so während eine Kampfszene stattfindet, diese Ketten zerschlagen, sondern das klappt einfach. Das war so ein bisschen, dass ich so dachte, das hätte ich jetzt spannender geschrieben. Da hätte ich jetzt noch irgendwen hingestellt, der da noch irgendwie Rabatz gemacht hätte oder sowas. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Weil wenn der Punkt ist, für den Rest der Handlung ist es total wichtig, dass diese Ketten durchschlagen werden, aber so an sich ist das jetzt nichts, was total umkämpft werden muss, dann ist es eigentlich ja gar nicht so nötig, dass ich da noch so Gewalt einstreue, nur damit es ein bisschen härter erkämpft wirkt, so.
Ja, ich glaube, das ist auch, also ich finde, dass es, um nochmal auf den Kampfszenen versus Sexszenen so zurückzukommen, dass es beiden Arten von Szenen gut tut, wenn sie nicht so im luftleeren Raum stehen und nur ihrer selbst wegen existieren.
Ja.
So, also wenn irgendwie eine Sexszene nur da ist, damit halt irgendwie Sexszene da ist und man nichts über die Figuren erfährt oder es keine Entwicklung gibt oder kein Konflikt, der da vielleicht sich irgendwie entweder aufbaut oder dadurch entschärft wird. Und wenn Kampfszenen einfach so gedankenlos da sind, weil man es halt so macht, kann man, glaube ich, bei beiden sagen, ja, okay, aber warum braucht es jetzt diese Szene?
Ja.
Na, warum kann man vielleicht gucken, ob man die Szene noch mit irgendwas verbinden kann, was uns noch was über die Figuren sagt oder über die Welt sagt oder kann man sie vielleicht sonst auch weglassen oder kann man irgendwie sagen, okay, wir steigen in die Szene ein, nachdem die Wachen ausgeschaltet wurden. Wir müssen es aber nicht lesen, wie ihnen gerade die Kehle durchgeschnitten wird.
Ja.
Oder so, ne? Also ich habe jetzt auch irgendwie ein paar Mal Sachen so auf dem Arbeitsschreibtisch gehabt, wo dann halt irgendwie so ganz beiläufig so, ja, okay, die Hauptfiguren, also eigentlich wollen sie irgendwen befragen, aber vorher wird halt so ganz beiläufig erzählt, wie sie irgendwie erstmal, um an das Zelt von dem Offizier zu kommen, sie 5, 6 Leuten da irgendwie den Dolch ins Herz rammen und durch die Kehle und dann sterben die natürlich auch immer sofort und sind tot mit einem Stich, also auch wieder so, ja, sicher.
Ja, das hat auch so eine Beiläufigkeit, wo ich dann
ja,
auch
ja,
so
genau.
Denke.
Da fragt man sich ja schon, hättest du das jetzt gebraucht? Also irgendwie.
Ja, da ist es im Prinzip eigentlich interessanter, wenn halt nur eine Wache vor dem Zelt steht und man dann halt überlegen muss, wie kriegt man die, also im Rollenspiel ist es ja auch so, wie kriegt man die jetzt leise beseitigt oder ausgeschaltet oder wie auch immer. Ist das man so, und dann gingen wir durch das Lager und dann hack, 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 hack.
Genau, hack, hack, hack war doch. ja. Also ich glaube, das ist vielleicht irgendwie, wenn man mit Gewalt umgehen möchte oder wenn man drüber nachdenken möchte, was man da vielleicht anders machen kann, ist vielleicht ein Punkt zu sagen, okay, man schaut, ob man Szenen drin hat, wo die Gewalt nur so beiläufig da ist, weil sie halt irgendwie ins Genre gehört und ob es das wirklich braucht oder ob man da irgendwie zumindest noch was Interessantes mitmachen kann oder es weglassen kann. Also das sind, glaube ich, Sachen, da kann man schon mal drüber nachdenken.
Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Empathiesache. Also ich will jetzt nicht allen Leuten unterstellen, Gewalt-Genre-Konventionen zu machen, weil sie keine Empathie haben, sondern da will ich einfach nur dazu appellieren, dass wir ja, also das ist so dieses Typische, das gibt's ja auch schon vielfach, also quasi wurde sich drüber lustig gemacht, zum Beispiel, ich glaube bei Austin Powers oder sowas, ne, wo irgendwie einer, ich weiß gar nicht, auch irgendwie einfach so casual umgebracht wird von so James Bond-artig halt und es gibt einfach so einen Kollateralschaden und danach wird einfach gezeigt, wie alle mega traurig sind, sein gesamtes Umfeld und dann werden irgendwie seine, ich weiß nicht, Frau und Kinder, seine KollegInnen und all sowas und alle sind immer so, oh, der war so ein guter Kerl und sowas. Also da ist halt auch echt einfach so die Frage, wenn alle so fallen, wie die fliegen und wir es halt nicht mit irgendwas zu tun haben, was jetzt so die klassische, ne, wir haben eben schon kurz über Tolkien und all die Problematik daran gesprochen, aber so die klassische dunkle Horde oder halt irgendwie Zombies oder sowas, dann finde ich, ist es schon auch so ein Ding von Empathie, dass man so denkt, na gut, 6, 7 Wachen, einfach den Dolch ins Herz, also keine Ahnung, das sind halt auch Leute, ne, also ist schon ein bisschen krass, ja.
Total. Genau, also das war so der eine Sache, die uns dazu eingefallen ist und die andere ist aber, und hier, genau, möchte ich auch noch einen kleinen Shoutout machen an unseren befreundeten Podcast Nerd ist ihr Hobby. Die haben nämlich im Juni und Juli zwei sehr gute Folgen gemacht zum Thema Queer Wrath, also Queer Wrath Month, statt, also der ja zeitgleich mit dem Pride Month. also ihr wisst schon.
Ja.
es stattfindet und zum Thema Female Rage noch eine Folge als Anschluss, wo es halt um Wut und Gewalt und aus queerer und weiblicher Perspektive und so ging. Und das war, also die Folgen, wir verlinken die, ich kann sie sehr empfehlen. Und wir müssen sie jetzt nicht hier nochmal wieder coinen, sozusagen. Er hört einfach die Folgen. Aber zum Beispiel ging es da halt um auch die Stonewall Riots. Mhm. So. Also es ist jetzt nicht so, dass queere Menschen das Erste, was sie getan hätten, gewesen wäre, diese Bar zu stürmen und die Polizei anzugreifen. Es gab natürlich vorher eine ewig lange Vorgeschichte. Und die hat natürlich ganz viel mit institutioneller und staatlicher Gewalt zu tun.
Ja.
Ne, anderes Beispiel zum Beispiel der Kampf um das Frauenwahlrecht. Auch da, die Demos und Aktionen und Streiks und so. Von.
Da waren ja auch gewalttätige Aktionen dabei. Also da reden wir heute nicht mehr so gerne drüber. Sagen wir irgendwie, keine Ahnung, da haben Frauen entschieden und entschlossen und irgendwie sowas. Ne? Nett genug beten, bis sie dann endlich das Frauenwahlrecht. Genau, ja. Aber da gab es ja wirklich, es gab quasi Selbstmorde von öffentliche von Frauen und es gab auch Bombenattentate, alles Mögliche. Ne? Also
Ja.
Und da ist halt, die Frage, dürften wir heute wählen, wenn das nicht passiert wäre?
Ja, eben. Ja. Und ich finde halt auch, es ist so ein bisschen so, was ist denn Gewalt? Also das ist natürlich die Frage, die man auch stellen muss, weil man kann nicht sagen, Gewalt ist nur, wenn einer dem anderen aufs Maul haut, so.
Mhm.
Ne? Gewalt ist halt auch, wenn ein Staat oder eine Institution Leute unterdrückt und ihnen keine Rechte gibt und
Sie illegalisiert.
Sie
Sexualität oder
schlechter stellt, sie nicht versorgt, sie versucht sie in irgendeiner Form wegzukriegen. Und das geht ja auch ineinander über, ne? Also es gibt ja Erkenntnisse dazu, dass zum Beispiel Gewalt, also körperliche Gewalt in Beziehungen oft gar nicht mit körperlicher Gewalt anfängt, ne? Sondern zum Beispiel erstmal mit psychologischer Gewalt, auch mit wirtschaftlicher Gewalt, ne? Der Mann gibt der Frau ein Taschengeld, was sie im Monat ausgeben darf und sowas.
Ja.
Und dann damit auch der Weg geebnet ist für die folgende körperliche Gewalt.
Ja.
Und man kann jetzt nicht sagen, das eine ist irgendwie nicht schlimm und das andere ist dann total schlimm. Im Sinne von, ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sich aufs Maul hauen, wir finden es irgendwie nicht schlimm, wenn diese andere Form von Gewalt ausgeübt wird, nur weil sie nicht körperlich ist.
Also so grundsätzlich leben wir ja auch einfach immer noch in einer gewalttätigen Welt. Also nur weil wir öffentlich nicht, weil keiner mehr Schwerter dabei hat und Leute zum Duell fordert und sowas. Ja, es gibt Statistiken dazu, wie viele Frauen in ihren Beziehungen Gewalt erfahren. Es gibt auch Statistiken dazu, dass Männer im öffentlichen Raum zum Beispiel die häufigsten Täter und Opfer von Gewalt sind und sowas. Also es ist ja nicht so, also selbst wenn wir jetzt nur Deutschland nehmen und es nicht erweitern auf andere Länder, wo halt nochmal deutlich mehr Gewalt herrscht, wo teilweise halt Kriege oder Bürgerkriege oder bürgerkriegsähnliche Zustände sind oder so. Also selbst wenn wir nur unser Land mit Menschenrechten und allem verfassungsmäßig verankert, selbst wenn wir das nehmen, leben wir in einer Welt, in der es möglich sein kann, dass Leute deshalb Gewalt ausüben, weil es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt weiterzuleben. Da zu sagen, Gewaltlosigkeit um jeden Preis fordert halt von Leuten, dass sie schweigend sterben, so.
Genau, also es gibt ja auch nicht umsonst zum Beispiel gezielt so Selbstverteidigungskurse für queere Menschen zum Beispiel.
Mhm.
Ne, weil es halt sein kann, dass man, weil man irgendwie in der U-Bahn als queer angesehen wird, dann da irgendwelche Leute kommen und einem aufs Maul geben wollen. Und dann kann man nicht mit denen nett ausdiskutieren, dass man vielleicht doch auch Menschenrechte hat und so.
Das ist halt leider auch einfach so. Ich habe das, wir sehen das ja auch tatsächlich so in der Rezeption von progressiver Fantastik und sowas oder von Hope Punk. Ich habe das schon auch als Rückmeldung auf Wasteland und La La Land und so bekommen, was auch eine legitime Rückmeldung ist, ja, irgendwie zu sagen, da gibt es halt diese gewalttätige Außenwelt, diese Gangs, die da marodieren und dann gibt es halt dieses prekäre Gleichgewicht mit diesem eigentlich friedlichen, mit dieser Kommune quasi, diesem handgebundenen Markt. Und die existieren in so einem prekären Gleichgewicht. Und wenn das aber kippt, kippt es, wenn, dann zugunsten derer, die Gewalt ausüben, weil sie ja gewaltbereit sind, ne? Also, und dann ist halt so die Frage, was ist dann? Und dann ist bei Wasteland schon so die Antwort, naja, die sind schon alle bewaffnet, so, also auch die Leute in dieser Kommune, um das verteidigen zu können. Die Waffen richten sich halt nur nach außen, nie nach innen. Und aber auch da, ne, es gab dann halt natürlich irgendwie Rückmeldungen, war ja doch ganz schön brutal dafür, dass, dass es Hope-Punk ist. Ich finde auch nicht, also ich persönlich finde nicht, dass progressive Fantastik oder Hope-Punk in irgendeiner Form versprechen, dass es gewaltlos ist. Also das lese ich da überhaupt nicht raus. Aber gut, this is a me thing. Dann haben wir das für Leleland uns auch so ein bisschen vorgenommen, dass wir einfach das auch mal ausloten wollten. Inwieweit sind gewaltlose Antworten auf Gewalttätigkeit, Gewaltbereitschaft denn überhaupt herbeischreibbar so? Ich würde sagen, dass sich Leleland da stärker drauf konzentriert, gerade so in der finalen Konfrontation. Dass es dann aber schon so ist, also ohne es jetzt zu spoilern, aber es gibt quasi eine Androhung von Gewalt und die wird abgewendet durch im Prinzip aber eine Erpressung. Es ist auch, also wenn man jetzt sagt, ne, Erpressungen sind auch Gewalt. Also du hast gerade schon gesagt, wir müssen ja auch mal Gewalt definieren. Das ist also im Prinzip auch eine Form von Gewalt, die da dagegen steht, die dafür sorgt, dass das Ganze ohne einen Waffenkonflikt über die Bühne geht. Aber es geht nicht ohne einen, also aber es ist ein Konflikt und eine Partei ist absolut gewaltbereit. Also muss man es, ich sehe da tatsächlich auch spekulativ ganz wenig Möglichkeiten zu sagen, naja gut, dann ne, meine Fantasie reicht jetzt aus, um mir da eine Situation vorzustellen, in der wir das alles irgendwie anders lösen. Weiß ich nicht. So, und das ist auch irgendwie, zum Beispiel hört man ja auch immer mal wieder so diesen Spruch, dass Gewaltfreiheit als Ideal oder Pazifismus als Ideal oder so, dass das halt auch ein Privileg ist. Und das, ja, finde, also ich begegne dem häufig halt im Kontext des Angriffskriegs auf die Ukraine. Und es ist ja schon auch so, dass die Auseinandersetzung, die wir zum Beispiel bei Ich Hannibal mit dem Thema Krieg und Männlichkeit und so vorgenommen haben, dass die auch ganz stark von dem Angriffskrieg auf die Ukraine angetrieben war. Also einfach, weil dieser Krieg halt sehr unmittelbar ist. Klar, ne, es gibt andere sehr grausame Kriege, die in den Medien, in den deutschen Medien total totgeschwiegen werden, das sehe ich schon auch. Aber der Angriffskrieg auf die Ukraine war natürlich auch insofern für uns unmittelbarer, als dass er in Europa stattfindet, als dass Leute halt einfach hierher geflohen sind. Und ich habe vorher zum Beispiel keine Leute gekannt, deren Verwandte und Freundinnen gerade jetzt in diesem Moment einen Krieg miterleben, ne? Und kenne jetzt aber halt, zum Beispiel habe ich eine Bekannte, die hat halt Familie in Kiew. Wenn ich mich mit der unterhalte, ist das schon was anderes, ne? Also, ja, dass sie dann irgendwie sagt, ja, die hatten diese Nacht wieder irgendwie einen Bombenangriff und oder einen Drohnenangriff und hier, ich habe irgendwie Videos bekommen, wie das Haus einstürzt und sowas. Das ist einfach, also, weiß ich nicht, das macht schon was, also mit mir, und ich erlebe das dann nur über drei Ecken, aber natürlich auch mit den Leuten, die hier sind und vor allen Dingen mit den Leuten, die diesen Krieg ganz, ganz live miterleben, dass da Gewaltfreiheit als Ideal einfach, also ich weiß, dass das denen höhnisch vorkommen muss und wie was wir hier leicht sagen können, so.
Ja, nein, total, total. Also ich glaube, da hatten wir auch ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwo hatten wir da auch schon mal drüber gesprochen, dass im Zweifelsfall sich auf die Seite der Schwächeren zu stellen, dann halt auch reißen muss, zurückzuschlagen gegen die sie einfach platt machen müssen würden, wenn sie denn nur könnten. So.
Ja, und gleichzeitig, ich bin da auch in so einem, also ist die Januar-Folge, das heißt, bis dahin ist es vermutlich abgestimmt mit der Wehrpflicht und der zwangsweisen Musterung für alle Jahrgänge ab 2008 und so. Das ist wahrscheinlich dann schon durch. Im Moment steht es halt noch so, also es ist halt angesetzt für die nächsten Tage, Wochen, glaube ich, dass es abgestimmt wird. Und gleichzeitig finde ich halt diese Einfall, jetzt wieder die ab 2008er Jahrgänge verpflichtend zu mustern, nur die Jungs und die Mädchen können es freiwillig machen, da sehe ich halt auch so, wir kramen irgendwie unsere Lösungsvorschläge für die Entgegnung dieser Gewalt, die uns droht, von vor 20 Jahren aus der Schublade und sagen, lass doch mal wieder genauso machen. Und das halt auf dem Rücken von Leuten, die jetzt noch minderjährig sind. Also das sehe ich schon auch, dass wir da in einer gesellschaftlichen Verpflichtung uns irgendwie zu wehren oder zu solidarisieren auch mit Leuten, die angegriffen werden oder sowas, dass wir das jetzt voll auslagern auf Leute, die jetzt 16 sind, 17. Also ja, gar.
Ja, also genau, also ich fände das ja auch total gut, wenn es möglich wäre, dass wir die gesamte Bundeswehr abschaffen und alle Armeen abschaffen und also, aber ja.
Ich finde, man müsste das nochmal ganz neu, apropos fiktionalisieren, man müsste dann nochmal mit ganz neuen Ideen irgendwie dran gehen, wie wir überhaupt mit dieser Form von Konflikten umgehen, die jetzt gerade kommen, weil das sind ja ganz andere Konflikte als vor, keine Ahnung, x Jahren. Und das wird halt überhaupt nicht gemacht. Es wird mit so einer totalen Mutlosigkeit, ja, da müssen halt wieder die jungen Männer müssen das Vaterland wieder verteidigen. Dann denke ich mir so, ja, cool. Nichts dazugelernt irgendwie. Naja,
aber man kann jetzt auch nicht sagen, gut, wir machen das nicht, der Putin wird schon nicht. Nee,
aber warum sind es, also ich verstehe halt auch nicht, warum wir nicht irgendwie allen Leuten sagen, hier, wir schulen uns jetzt mal alle in Bevölkerungsschutz. Alle, weiß ich nicht, werden irgendwie fortgebildet, was passiert denn, wenn Infrastruktur zusammenbricht, wenn es irgendwie terroristische Akte gibt und unsere Stromversorgung, unsere Staudämme, wie auch immer, ne, so, und dann überlegen wir mal, wer welche Aufgaben wann übernimmt. Aber jetzt wird halt gesagt, ja gut, gehen die 16-Jährigen an die Front. Als würde es dann überhaupt noch eine Front geben in dem Maße. Aber gut, das sind nur meine 5 Cent zum Thema Wehrpflicht. Ich möchte, dass das eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist von uns allen. Und damit meine ich jetzt nicht in den Krieg ziehen, sondern den Dingen zu begegnen, die da auf uns zukommen. So, aber um nochmal zum fiktionalen Kontext zurückzukommen. So, ich schaffe jetzt auch noch diese Kurve. Das Prinzip ist, dass es eigentlich halt wir haben das ja schon bei der Romantasy auch gesagt, auch da könnte da halt die Fiktion mehr Vielfalt gebrauchen, ne?
Ja.
Also nur weil wir uns jetzt gerade vor allen Dingen Settings vorstellen können, in denen man auf Gewalt, die von jemand anderem ausgeübt wird, selber mit Gewalt reagiert, heißt es ja nicht, dass wir uns nicht auch was ausdenken können, in denen das Setting zum Beispiel so ist, dass es ermöglicht, dass Konflikte anders gelöst werden, ne? Indem es zum Beispiel keine Gefängnisstrafen gibt, sondern so andere Formen von Gerechtigkeit und so, die so Wiedergutmachung und sowas. Genau, also da finde ich irgendwie, dass es davon tatsächlich auch zu wenig gerade in der Fantastik gibt, weil die Fantastik hat eigentlich diesen Möglichkeitsraum, da sich mehr halt irgendwie auch auszudenken. Aber es nötigt uns halt mehr gedankliche Verrenkung ab als Leute, die halt, also weil wir halt Leute sind, die in einer gewaltvollen Welt sozialisiert sind und sich das dann auch vor allen Dingen deshalb vorstellen können.
Ich finde auch, also gerade so dieses irgendwie, was macht man mit besiegten Feinden oder so, finde ich also auch oft irgendwie sehr unoriginell, ne? Ja, okay,
ja.
Entweder stirbt oder wird halt irgendwie für immer irgendwo eingeknastet.
Conveniently dead.
Ja, genau. Aber also ich fand ich zum Beispiel auch sehr gut in der Unstoppable-Trilogie von Charlie Jane Anders. Da ist ja irgendwie, also im dritten Band denken sie dann ja auch aktiv drüber nach, was sie denn jetzt machen, wenn sie es schaffen, den Hauptantagonisten gefangen zu nehmen. Was sie dann tun mit ihm. Weil die Antwort halt irgendwie nicht sein soll, ja, der stirbt bestimmt eh und dann sind wir ihn los. So.
Ja, ja.
Also das ist das eine, glaube ich, wo man irgendwie ein bisschen anders denken kann. Und das andere ist natürlich, was die Art und Weise, wie Gewalt dargestellt ist und was das mit Leuten macht, ist halt oft, finde ich, so unrealistisch, dass es dann auch nicht mehr schlimm erscheint. Ne? Also ganz oft ist Gewalt und Gewalt erfahren und verletzt werden, ist so ein Actionfilm-Ding.
Mhm.
Ne? Dass man irgendwie, okay, ja, hier die dreimal vom Schwert getroffen, okay, irgendwie Bandage drum und weiter geht's.
Ja, ja, voll.
Und das macht es natürlich dann auch irgendwie in der Darstellung so, dass es nicht schlimm erscheint, dass Gewalt passiert. Wenn im wirklichen Leben, ne, also schon irgendwie eine irgendwie Schnittverletzung, die etwas tiefer geht, würde irgendwie wie jetzt in der Realität ja bedeuten, okay, dann hat man vermutlich, was weiß ich, ne, entweder muss vielleicht noch was operiert werden oder es muss ewig geguckt werden, wie das wieder heilt und mit irgendwie Physiotherapie und
ja.
Schmerzmitteln und so. Und ich finde, diese Diskrepanz ist halt auch so krass.
Physiotherapie in der Fantasy.
Also ich finde es halt ganz oft so, dass es diese Folgen und die Art von Körperlichkeit und wie die dargestellt wird, so anders ist, dass es dann auch kein Wunder ist, dass Gewalt so allgegenwärtig ist, weil es niemand wirklich was ausmacht, Gewalt zu erfahren. Und ich verstehe auch, dass das so ist, weil ja, man kann halt nicht sagen, okay, ein Schwerttreffer ist vermutlich das Aus für diesen Charakter in dieser Geschichte, weil er wird dann muss er danach sich rausziehen und irgendwie zum Heiler, zum Medic, was auch immer gehen und
Science Fiction
funktioniert es immer ein bisschen besser oder mit einer Welt mit Magie, wo man da was
machen kann. Ja, genau, Heiltrank und so. Ja.
Ja, aber ich meine, das will man ja auch nicht. Ne? Also auch im Rollenspiel zum Beispiel. Man möchte ja nicht, dass man einmal getroffen wird und dann ist man für den Rest des Abends raus, weil man nichts mehr machen kann.
Ja, das liegt aber auch daran, dass Gewalt halt ein so häufiger Plotpunkt ist. Ne? Wenn man dem so oft begegnet, dann wird man auch so oft verletzt, dass man irgendwie denkt, naja gut, aber es muss sich ja irgendwie einfacher regeln lassen, als wenn ich das jetzt irgendwie tagelang mit mir rumschleppen, also
genau,
selbst sowas wie tagelang mit sich rumschleppen ist ja schon so, oh, nervt.
Ja, dann hat man Abzüge
und ja, genau.
Nicht mehr. So.
Ja.
Also ich verstehe das, ne, klar, daher kommt das natürlich. Und klar, also gerade in Rollenspielen ist natürlich, ja, okay. Meistens gibt es in einer Gruppe ja wenigstens einen SC, der auch auf Kampf ausgelegt ist, der natürlich auch immer mal was zu tun haben möchte und seine Stärken zeigen möchte und so. Und ich verstehe es, aber Kämpfe sind halt auch spannender als ein Rededuell, finde ich. Beziehungsweise ich finde es sehr schwierig, irgendwie Sachen so... Also ich finde es bei manchen Sachen, die halt irgendwie gewaltfrei oder pazifistische Konfliktlösungen sind, fände ich es sehr schwierig, die so zu schreiben, dass sie sehr spannend sind tatsächlich. Mhm. Geht sicherlich.
Ja, mir fallen auch so ein paar Beispiele ein. Also ich habe jetzt Automatic Noodle von Annalie Newitz gelesen und da ist im Prinzip der Hauptkonflikt, dass es so ein Review-Bombing gibt und dann wird halt überlegt, wie kommt man gegen ein Review-Bombing an. Und das ist natürlich gewaltlos, weil... Ja. Geht nicht bei der Person, die das initiiert hat, zu Hause vorbei und haut aufs Maul. Das fand ich halt zum Beispiel sehr, sehr spannend geschrieben und war halt dadurch auch was absolut Ungewöhnliches irgendwie, weil ich habe noch nie irgendwie was mit dem Hauptkonflikt Review-Bombing irgendwie irgendwo gelesen. Genau, aber es ist halt wirklich was glaube ich auch, ja, einfach auch wirklich Schreibkunst, Handwerk erfordert, das ähnlich spannend zu schreiben. Ja.
Klar, also es gibt natürlich Sachen, die sind ähnlich, kann man auch ähnlich spannend aufbauen, das heißt, ich Verfolgungsjagden, Wettrennen und so Geschichten, die müssen jetzt nicht mit Gewalt unbedingt einhergehen.
Ja, genau, oder sowas wie ne, hier so soziale Konflikte, wo dann danach dein Ruf, dein Status, dann irgendwas verloren ist, ne, sowas geht natürlich auch.
Ja, aber das muss man halt gut aufbauen, dass die Tragweite dann auch bewusst ist. Ne? Im Kampf ist es natürlich ganz einfach. Okay, der droht im schlimmsten Fall der Tod.
Ja, so. Es geht um Leben und Tod. Das ist
genau, das bleibt irgendwie immer leicht. Das ist, verstehen alle so. Das und natürlich ist es auch, also ich finde halt also sowas wie, okay, Schwertkämpfe beschreiben oder natürlich auch in der Welt, dann gibt es da vielleicht verschiedene Kampfstile und verschiedene MeisterschmiedInnen, die das beste Schwert herstellen können oder den Bogen, der am weitesten schießt oder in der Science Fiction irgendwie die Waffe, die Schilde der anderen durchschlägt oder so. Also da steckt, finde ich, mal so ganz viel drin, was halt mit dem Weltenbau verwoben ist, was mit dem Plot verwoben ist, in Figuren. Ja, ganz oft, wenn man sich so sagt, okay, ich will ein Fünfer-Team haben in meinem Raumschiff-Crew oder in meiner Fantasy-Quest-Truppe, ja, dann ist meistens also sofort gesetzt, ja, okay, eine Person muss kämpfen können, logisch. So, ne, irgendwie. Und ich weiß auch nicht, also es ist ja schon auch cool. Also es ist jetzt, also.
Ja, also ich meine, dieses ganze, das Mädchen mit dem Schwert-Ding, das war schon auch ein richtig wichtiger Teil meiner Sozialisierung und wie ich mich so als Kind und Teenager mit dem mir zugewiesenen Geschlecht irgendwie auseinandersetzen konnte. Also da natürlich steckt da auch irgendwie Problematisches drin, ne? So dieses ganze Gewalt ist immer männlich kodiert und wenn eine Frau das übertritt und sowas, dann gibt's dann irgendwie ganz viele Geschichten, wo, ach, keine Ahnung, dann auffliegt, dass sie in Wirklichkeit ja doch ein Mädchen ist und lalala, aber sie ist not like other girls und sie setzt sich dann durch und sowas. Aber ich weiß nicht, ich hatte immer einen Softspot für diese Sache und ich hab's auch immer noch, habe ich festgestellt. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist das irgendwie mir immer noch wichtig.
Also ich meine, es ist ja auch fantastisch, es ist immer auch ein bisschen eskapistisch und also...
Manche Leute mögen gerne, dass Leute in Kellern gefoltert werden. Ich mag gerne, wenn Mädchen mit dem Schwert rumrennen, so.
Naja, nein, ich weiß nicht, ich finde, es hat ja auch, also es ist ja auch eine gewisse Ermächtigungsfantasie manchmal, zu sagen, okay, in der echten Welt natürlich nicht, aber hier ist irgendwie eine Figur, die den Arschlöchern aufs Maul haut, so. Also ist das automatisch schlecht? Ich finde nicht, also... Wenn es halt nicht völlig unreflektiert stattfindet. Also das sind wir wieder wie bei der Romantasy und vielleicht irgendwie so kinky Fantasien, die irgendwie so ein bisschen in die Consensual-Non-Consens-Sache irgendwie gehen oder so.
Ja.
Ne? Wenn es halt irgendwie reflektiert ist und jetzt nicht als irgendwie glorifiziert wird oder als totaler Standard vorausgesetzt ist, dann finde ich das halt auch mal okay.
Ja, ich finde auch.
Eine Rebellion gegen ein gewalttätiges, was weiß ich, Kaiserreich, Imperium, sonst was, ist natürlich auch gewalttätig und ja trotzdem... alternativlos.
Ja, ich habe dazu lustigerweise vor kurzem das Buch Dieses ein Aufstand gelesen. Das ist so eine, also ich fand es nicht besonders gut zu lesen. Ich habe sehr, sehr lange dafür gebraucht, aber es ist an sich eine sehr gute so Ressourcensammlung von so Taktiken gewaltlosen Widerstands und dann halt auch Beispiele, wie das wann wie zum Erfolg geführt hat. Und das ist als Ressourcensammlung auch für AutorInnen, finde ich, absolut wertvoll, sich vor Augen zu führen, aus welchen Gründen gewaltfreier Widerstand Erfolg hatte, ne? So. Also daraus kann man schon irgendwie Inspiration schöpfen. Aber es wird halt auch da drin gesagt, dass Gewaltfreiheit dann erfolgreich ist, wenn die gewaltausübende Partei durch diese Gewalt anfängt, etwas zu verlieren. Ne? Also wenn zum Beispiel die Leute im Militär befürchten müssen, dass ihre eigenen Kinder auf der Gegenseite stehen. Das war wohl in Jugoslawien der Fall, dass dann da hochrangige Militärs gesagt haben, nee, das, wir schießen jetzt nicht auf diese Menschenmenge, weil da sind unsere eigenen Kinder drin. So, ne? Oder halt, wenn wichtige Player so im Machtgefüge eines Staates anfangen einzusehen, dass diese einseitige Gewalt, die halt nur vom Machtmonopol quasi ausgeübt wird, vom Gewaltmonopol, dass die ein Zeichen dafür ist, dass man im Unrecht ist. Und das ist wohl so bei der Bürgerrechtsbewegung in den USA irgendwann der Fall gewesen, dass da also Leute, die das vorher verteidigt haben, irgendwann gesagt haben, nee, das ist absolut nicht mehr, ne, die setzen sich einfach nur in Restaurants, wo halt oben drüber steht, nur für weiße Leute und sitzen dann da und trinken Kaffee, und wir, weiß ich nicht, verhaften die und prügeln die zusammen und sowas. Also wo dann irgendwie nachher auch so are we the baddies? So, wo Leute einfach irgendwie dann halt auch irgendwann dann gemerkt haben, aber natürlich auch da, ne, ewige Jahre, auch da Leute, die eher zu Gewalt gegriffen haben, Leute, die eher friedlich waren. Also das ist kein Einzelereignis, sondern es steht immer im Kontext von all den anderen Sachen, die dann so da passiert sind. Aber dass da Leute dann auch bei friedlichem Widerstand gegen einen unterdrückerisches System halt irgendwann, dass es auch erfolgreich war, ne? Also ich finde, das ist schon gut, sich das mal vor Augen zu führen, so. Ganz oft ist es halt auch einfach so, dass die Gewalt dann so funktioniert, dass halt nur, ne, dass auf der anderen Seite halt quasi die anderen stehen und nicht die eigenen Töchter und Söhne und dann halt nicht das Militär den Befehl bekommt, da nicht zu schießen oder sowas. Also das gibt's ja leider auch oft genug. Und da ist dann halt so die Frage, dann kann man halt nur sterben oder sich irgendwie versuchen zu wehren.
Ja.
Aber ich finde, es ist grundsätzlich halt einen Blick wert, mal zu gucken, was könnten wir auch schreiberisch nochmal stärker umsetzen. Wir haben das bei Die 13 Gezeichneten, grundsätzlich ist bei Die 13 Gezeichneten auch viel Gewalt bei diesem Umsturz im Spiel. Aber es gibt eine Szene, wo ProtagonistInnen quasi an der Mauer stehen sollen, hingerichtet werden. Und dann passiert aber genau das, dass die Leute, die eigentlich schießen sollen, diesen Schießbefehl verweigern.
Mhm.
Kann halt aus Gründen passieren, aber die Geschichte lehrt uns, dass das viel zu selten passiert.
Das stimmt. Also ich finde halt auch, was auch ganz gut funktioniert, sind halt irgendwie genau diese Spannung daher aufzubauen, dass eine Seite gewaltbereit ist und die andere es halt verhindern will oder versucht irgendwie die Seiten doch zusammenzubringen oder so. Also ich fand bei The Expanse gab es da mehrere Szenen oder so Plotlines, wo es halt irgendwie, es gab irgendwie Missverständnisse oder Konflikte und dann teilweise halt auch einzelnen Personen, die halt irgendwie total geil auf Gewalt waren oder versucht haben, irgendwie irgendwelche bewaffneten Konflikte anzuzetteln. Und ich finde, da ging es in der Serie dann auch einfach oft darum, wie man das jetzt verhindert, weil total klar ist, wenn jetzt, irgendwer Torpedos auf eine Raumstation mit lauter Zivilisten schießt, dann sterben einfach alle.
Das ist bei The Expanse auch einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass das so wirklich so angelegt ist, dass man nicht halt piu, piu, piu und dann beschießt man sich und dann fällt irgendein System aus oder ein Schild ist mal down oder so, sondern wenn da irgendwas die Hülle durchschlägt, dann ist es einfach vorbei.
Ja, total. Ja. Also es gibt da auch eine Szene, die ist, da geht es um so eine Evakuierung von, ich weiß es schon gar nicht, mit einem Asteroiden, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ist halt irgendwie klar, Raumschiff kann nicht alle mitnehmen und dann sammeln die sich alle so vor dem Tor und jetzt irgendwie, man wartet schon drauf, dass jetzt sozusagen der bewaffnete Mob anfängt, irgendwie zu versuchen, das Raumschiff zu stürmen und die womöglich noch Leute erschießen müssen, aber dann geht es halt dann, also dann macht es halt doch diesen Twist, dass dann die Leute selber sagen, was machen wir denn hier? Wir sind doch besser als das, so irgendwie, ne? Also,
ja.
Also ich finde die Serie, klar, es gibt da auch Gewalt, es gibt da auch viel Piu-Piu und so, aber ich finde, die hat trotzdem irgendwie einen relativ pazifistischen Anstrich, der sich so in vielen Szenen so zeigt. Und trotzdem ist sie auch spannend, ne? Also, ich finde, da hat das ganz gut gelungen, so.
Wenn Gewalt stattfindet, also wenn es halt eine reflektierte Auseinandersetzung irgendwie damit ist, also halt auch wenn schon irgendwie sich die Charaktere darüber unterhalten, was das mit ihnen macht oder so, ne?
Ja, ja. Ja.
Also sowas. Und ich finde, dass das in der Fantasy schon auch immer ein Ding war, dass man sich relativ reflektiert, auch natürlich nicht immer gelungen, aber das halt so, zum Beispiel so Darstellung von PTSD oder sowas, habe ich als allererstes in der Fantasy abgebildet gesehen.
Mhm.
Fand ich, ist schon sehr früh irgendwie da thematisiert worden und sowas. Und ich finde, klar, es gibt auch unter den AutorInnen immer halt so ein paar Edgelords und Ladies,
ja.
Wo es dann halt so super bagatellisiert wird und so als sowas total Beiläufiges passiert. Aber es gibt halt auch in Fantasy-Romanen durchaus gute Auseinandersetzungen damit. Das finde ich ist auch eine Chance, dass die Charaktere da ja nicht alle gleich ticken, ne? Also, dass man da auch eine Aushandlung einbauen kann und sowas. Und ich muss noch einmal kurz, weil das habe ich mir bei der Romantasy-Folge verkniffen, ich muss noch einmal kurz ranten über eine Übersetzung von mir, die, glaube ich, im Januar rauskommt. Kauft sie nicht.
Oh Gott.
Der Roman heißt Vesseles und ist jetzt im Aufbauverlag oder so im Imprint des Aufbauverlags erschienen. Und da wurde auch immer betont, dass die Heldin, das ist ein Romantasy-Buch, dass die Heldin Gewalt total verabscheut. Und deswegen will sie auf keinen Fall mit dem Schwert trainieren, sondern nur mit so Dolchen. Weil mit Dolchen, die sind ja offensichtlich gar nicht lang genug, um irgendwas zu verletzen, was dann lebensbedrohlich ist oder so. Ich weiß nicht, was die Logik dahinter ist. Also sie will nicht mit dem Schwert trainieren. Sie ist aber quasi professionelle Turnierkämpferin und ist jetzt neuerdings in so einer Liga, in der man auf Leben und Tod kämpft. Also das finde ich schon so, okay, ja, gut. Und dann ist dann da, aber die ganze Zeit findet da so eine total computerspielige Gewaltbagatellisierung statt. In diesen Szenen, in denen sie auf Leben und Tod kämpft, sich aber weigert, andere Leute zu töten. Also weil sie ist ja so edelmütig und toll. Und das hat mich einfach mega geärgert, denn um ihre KontrahentInnen nicht zu töten, rammt sie denen dann nur diese Dolche. Also Triggerwarnung, grafische Bericht von Buchgewalt. Mhm. Sie rammt ihnen also die Dolche zum Beispiel zwischen Elle und Speiche, ja?
Oh.
Und dreht die dann so um, oder in die Schultergelenke, in die Kniegelenke und sowas. Mhm. Dreht sie so um und es ist natürlich auch beschrieben, wie dann irgendwie Sehnen und Knorpel und I don't know, ja? Also mir wurde richtig so beim Übersetzen muss man sich ja sehr langsam durch diese Texte durcharbeiten. Mir wurde richtig ein bisschen schlecht, ja, weil ich so Satz für Satz dann immer, das fand ich einfach so, dieses, guckt mal, meine strahlende Heldin.
Sie ist die
Heldin.
Gute, ne? Was
sie tötet niemanden.
Ja.
Genau, sie ist die Gute, weil sie tötet niemanden. Und ist sie nicht irgendwie ehrenhaft und toll und sowas? Da habe ich irgendwie so gedacht, nee. Also da bin ich, da war ich wirklich so in dem Team, also so bitte nicht. Das fand ich sowas von. Das hätte man auf jede andere erdenkliche Weise, es hätten auch noch nicht mal irgendwie tödliche Duelle sein müssen. Das war so ein Setting, eigentlich ein Fantasy-Setting. Es hatte aber so ein bisschen Science-Fiction-Elemente. Man hätte damit auch mit ganz anderen Dingen, da es am Ende dieses Turniers um was Größeres ging, hätte man da auch mit ganz anderen Sachen arbeiten können. Aber gut, Fantasielosigkeit is a thing.
Yeah.
Und da habe ich auch so gedacht, also so dieses, man ist total ehrenhaft, weil man niemanden tötet, ist aber in der Lage, absolut grafische, ekelhafte, schlimme Gewalt auszuüben. Da habe ich so gedacht, denk da doch noch mal ein bisschen stärker drüber nach.
Ja, ja.
Also weiß ich nicht. Ich will auch niemanden töten. Ich will aber auch niemandem irgendwie Sehnen zerschneiden und keine Ahnung was. Das ist für mich schon fast auf, also es ist eigentlich schon auf einem Level.
Das ist, also ja, denk da mal drüber nach. Ist, glaube ich, so die Bottomline dieser Folge.
Ja.
Ich finde, es ein spannendes Thema, über das man viel nachdenken kann und vielleicht auch mal selber gucken, was man damit macht und wozu die Gewaltdarstellung da ist. Genau, nochmal Hinweis zu der Folge von Nerd is Your Hobby zu Female Rage und so, da fand ich auch noch, waren echt auch noch ein paar coole Beispiele dafür, wie halt so weibliche Wut und Gewaltausübung und Sachen halt irgendwie einfach auch cool sein können und mächtig sein können und so. Und ich finde, wenn man das reflektiert und sagt, okay, brauche ich diese Gewaltdarstellung, will ich das so, ist das die Art von Geschichte, die ich so erzählen will? Und die Antwort ist ja, finde ich das voll in Ordnung. Also kann trotzdem progressiv sein.
Drüber nachzudenken, ob man es in den Rucksack packen will, ist ja quasi der Inbegriff progressiver Fantastik. Wenn man es dann in den Rucksack packt, ist ja auch okay.
Ja, total. Also das Fazit soll jetzt nicht sein, irgendwie schreibt weniger Gewalt, also das finde ich nicht angemessen. Und wie gesagt, wo beginnt Gewalt und gegen, ne? Also welche verurteilen wir, welche nicht? Bewusster Umgang, irgendwie vielleicht so ein paar Tropes hinterfragen, vielleicht irgendwie ein bisschen schauen, wie actionfilmlastig soll mein Projekt sein? Auch da ist natürlich die Antwort sehr eine legitime Antwort.
Mhm.
Wir sind gespannt, was ihr dazu denkt.
Ja, und wir haben uns ein Medienthema noch mitgebracht. Und zwar wollten wir über ebenfalls eine Übersetzung von mir reden, und zwar über Water Witch, welches im Englischen Green Teeth heißt. Das ist im Sommer irgendwann, August oder so, beim Piper Verlag erschienen.
Genau, von Molly O'Neill. Und es ist eine sehr britische Geschichte.
Obwohl die Autorin ist lustigerweise gebürtige Britin, lebt aber, ich glaube, in Australien oder so.
Ah, okay.
Auf jeden Fall hat das auch, glaube ich, viel mit so Sehnsucht. Ich glaube, es ist viel so britische Mythensehnsucht drin auch.
Ja, ja. Und ich glaube, es heißt auf Deutsch Water Witch, weil einfach im Deutschen wenige Leute Jenny Greenteeth kennen. Ich kannte sie auch nicht. Also ein mythisches Seemonster sozusagen.
Ja, Süßwassersee, also nicht der See, sondern der See.
Ja,
genau.
Ja, ja, ja.
Jenny Greenteeth lebt in so Gewässern, also in so Seen und Flüssen und sowas. Und sieht so ein bisschen grauslich aus, also nicht so eine Meerjungfrau mit Muschelbikini, sondern eher so ein langzähniges, grünzähniges, bleiches, nasses Unterwasserwesen. So ein bisschen vielleicht Rusalka-artig oder so. Also in der slawischen Mythologie gibt es auch so Wasserfrauen, die so ein bisschen an so Wasserleichen und sowas erinnern. Genau. Das ist halt vor allen Dingen so ein, ja, ein britischer, englischer Mythos.
Im Buch geht es halt damit los, dass eine Hexe in ihren See geworfen wird, die sie dann aus einer Laune heraus beschließt, nicht zu essen, sondern zu retten.
Ja, also Menschen sind doch einfach so groß, da isst man so lange dran, irgendwann schmeckt es dann auch nicht mehr. So. Also das Bemerkenswerte ist halt auch, es ist aus ihrer Sicht geschrieben, die ganze Zeit. Also es ist, das ist halt schon auch irgendwie ganz cool, dass es so damit anfängt, sie räumt so ihren See auf und es ist jetzt Frühjahr und dann kann man mal ein bisschen Großreine machen und der Hecht und sowas. Ne? Und dann wird halt diese Hexe reingeschmissen, dass sie so, was mache ich denn jetzt mit der?
Die Hexe und Jenny müssen sich dann halt zusammentun, weil in dem Dorf, wo die Hexe wohnt, ein Unheil sich einnisten möchte oder eingenistet hat.
Eine Gestalt eines Priesters, der aber ebenfalls eine Mythengestalt ist. Das verrate ich jetzt einfach schon mal. Ich sage euch
welche. Genau. Und dann tun sie sich noch mit einem Koboldhändler zusammen namens Brakkus und gehen dann auf eine sehr klassische Queste so.
Genau, sie müssen drei Dinge besorgen für den Feenkönig Gwynabnuth und der verspricht dann ihnen eine Waffe gegen dieses mythische Wesen zu besorgen. Und deswegen hat man halt so dieses, dann und dann müsst ihr da und da sein, um den großen Keiler mit dem Kamm im Rücken zu bezwingen und so, solche Sachen. Ja.
Ganz so ganz klassisch irgendwie und das fühlt sich dann auch so durch ganz Großbritannien irgendwie. Also ich mochte das Buch sehr. Ich habe es halt genau, dass ich im Urlaub gelesen, als es gerade frisch raus war. Und ich fand das also es ist auch irgendwie teilweise sehr witzig, weil das halt alles aus der Sicht von diesem Seemonster Jenny erzählt ist, mit ihrer sehr eigenen Sicht auf die Welt.
Ja. Auch wie sie losziehen auf ihre Quest und sie läuft erstmal so auf allen Vieren, bis die anderen dann so sind, so könntest du das nicht machen.
Ja, und ich auch halt, also wir hatten überlegt, das letztes Mal zu erwähnen bei der Romantasy-Folge, dann haben wir so lange geredet, dass wir kein Medienthema mehr geschafft haben, aber es ist tatsächlich mal ein, weil jemand gesagt hat, es gibt ja gar kein Fantasy oder Romance mehr. Das zum Beispiel ist ein Fantasy-Buch ohne Romance.
Ja.
Weil Jenny ist, glaube ich, nicht so arg interessiert an irgendeiner Form von romantischer oder körperlicher.
Nee, so gar nicht.
Liebe und die Hexe Temperance ist schon glücklich verheiratet und möchte ihren Mann und ihre Kinder halt vor diesem Priester retten und der Kobold flirtet zwar mit allen, aber
ja, vor allem mit der Feenkönigin, aber die ist ja auch schon verheiratet.
Genau, also keine Robes. Ja. Ich fand aber auch tatsächlich, dass da zum Beispiel das mit der Gewalt jetzt nicht so gedankenlos passiert, weil
ja,
wenn
stimmt.
da jemand verletzt wird, ist es immer schlimm und die leiden dann auch echt lange so darunter.
Ja, und sie haben auch einen sehr großen Konflikt darüber.
Ja.
Über ein so ein Happening, wo sie so ja einfach angegriffen werden, weil Jenny halt auch ziemlich gruselig aussieht von so rechtschaffenen Männern. Und dann gibt es so einen großen Konflikt darum, weil Jenny einfach also bereit war, die einfach halt umzubringen, um selber zu überleben und ja, dann halt sauer ist, weil die anderen das nicht so sehen.
Ja, genau.
Ja. Und ich finde dafür, dass es als so cozy Fantasy vermarktet wurde, fand ich, gab es schon die ein oder andere blutige Szene, aber wie du schon sagst, halt nicht einfach so, weil die halt so passiert und die ist so konsequenzlos irgendwie, das nicht.
Ja, und genau, und an einer Stelle geht es halt darum, dass Jenny als mythische Kreatur ein anderes Mythenwesen quasi töten soll und das möchte sie, also da gibt es auch einen Konflikt, ob sie das jetzt macht oder nicht und so, also ich fand damals zwar schon irgendwie eigentlich auch ein gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann, dass auch verschiedene Vorstellungen in der Gruppe quasi herrschen und was das dann halt auch, ich glaube, also einmal wird sie doch auch verletzt, ne, die Jenny am Fuß oder so und dann.
Ja, genau, aber das ist mehr so ein, da ist sie irgendwie sauer wegen diesem Konflikt und dann bricht sie sich irgendwas, weil sie irgendwo unachtsam runterschlittert. Also
genau, dann möchte sie aber nicht geheilt werden von der von der Hexe, weil sie sauer auf sie ist. Aber genau, aber das ist dann halt irgendwie, dann verliert sie auch den Anschluss zur Gruppe, weil sie einfach nicht mehr laufen kann.
So, ja.
Also ich fand, da waren schon viele Sachen dabei, wo man sagt, okay, also hier ist wirklich Gewalt und körperliche Verletzung, irgendwas, was nicht so actionfilmartig ist.
Ja, total.
Genau, von daher ist das, glaube ich, auch.
Und viele von diesen Quest-Aufgaben müssen auch irgendwie halt auf eine bestimmte, also auf eine nicht gewalttätige Weise irgendwie gelöst werden.
Genau, also ich fand das ein sehr schönes Fantasy-Buch, sehr erfrischend mit dieser Perspektive, sehr gut übersetzt, fand ich es auch.
Dankeschön. Also, es hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also ich finde ja gerade so Ich-Perspektiven, Elmar aus Lady Astronauts hat mir auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die einfach so eine ganz distinkte Stimme hatte und dann versuche ich immer dann im Deutschen das Äquivalent dazu zu finden. Und das war bei Jenny schon auch echt so, dass ich so dachte, ah ja, geil, das wird richtig Spaß machen. Und so war es dann auch.
Ja, super. Also nochmal Waterbridge von Molly O'Neill. Übersetzt von Judith, erschienen bei Piper. Packen wir natürlich auch noch einen Link in die Shownotes. Und da Januar ist, machen wir gleich im Audio-Extra eine kleine, was sind eigentlich unsere Vorsätze für dieses Jahr? Introspektive. Genau. Mit der Folge sind wir fertig.
Genau. Denn das war unsere 84. Folge zum Thema Gewalt in der Fantastik. Feedback zur Folge lesen wir gern auf Instagram unter Genderswapped Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Februar und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüss.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna, Antonia,
Atto,
Astra,
Björn,
Blauer Montag,
Bo,
Rufi,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlie,
Chris,
Christopher,
Seifer,
Claudia,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elia,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatum,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Georg,
Henning,
Hollarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan-Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Jul,
Judith,
Justine,
Kai,
Kama,
Kat,
Katrin,
Katta,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Mari,
Marin,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
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 Mo,
Moritz,
Mück,
Natschi,
Nelo,
Nico,
Nimea,
nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Reinhold,
Dresa,
S. Ru,
Schreiberling,
Skini,
Shelley,
Sol,
Sphärenmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacledark,
Tizi,
Tino,
Tjörn,
Tobias, Vanessa,
Vic,
Vital,
Yvonne
und Senja. Dankeschön an euch alle.
Danke.